Guten Morgen. Schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können, dass ich zu Gast sein darf und von den Gedanken erzählen kann, die mich bewegen, die ich mit euch teilen will und die vielleicht euch bewegen in der nächsten Zeit. Es ist vorhin schon angeklungen. Lissy hat gesagt, Gott lieben, das ist die allerschönste Weisheit. Das steht tatsächlich so in der Bibel. Das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern es ist tatsächlich ein Vers, der in einem Apokryphenbuch steht, im Buch Jesus Sirach, gleich im ersten Kapitel. Gott lieben, das ist die allerschönste Weisheit. Mir ist dieser Vers vor schon über 2 Wochen begegnet, als ich die Losung gelesen habe und gesehen habe, was der Monatsspruch, der Monatsvers für den September wohl ist. Und habe auch erst gedacht, das ist ja ein wunderbarer, schöner Satz. Und ich hatte große Lust, weiter darüber nachzudenken und mich mit diesem Text, der da auch so drumherum steht, zu beschäftigen. Ich lese euch, weil es so schön ist, das erste Kapitel aus dem Buch Jesus Sirach vor. Das sind ein paar Auszüge, weil das Versmaß in diesen Büchern immer so ein bisschen anders und ein bisschen schwierig ist, weil sich da manches doppelt aus Übertragung und Übersetzung. Das heißt also, wenn ihr mitlest oder es nochmal nachlest, wundert euch nicht, wenn es vielleicht tatsächlich ein bisschen anders klingt als das, was ich hier lese. Ich lese nach der Übersetzung Martin Luthers. Überschrieben ist das Kapitel mit »Der göttliche Ursprung der Weisheit«. Alle Weisheit kommt vom Herrn und ist bei ihm in Ewigkeit. Wer kann sagen, wie viel Sand das Meer, wie viele Tropfen der Regen und wie viele Tage die Welt hat? Wer kann erforschen, wie hoch der Himmel, wie breit die Erde und wie tief das Meer ist? Wer kann die Weisheit ergründen? Denn die Weisheit ist vor allem geschaffen. Verstand und Einsicht sind von Ewigkeit her. Wem wurde die Wurzel der Weisheit aufgedeckt und wer kann ihre Pläne erkennen? Einer ist's, der ist weise und sehr zu fürchten. Er sitzt auf seinem Thron. Der Herr selbst hat die Weisheit geschaffen und gesehen und hat sie gemessen und hat sie ausgeschüttet über alle seine Werke. Gott lieben, das ist die allerschönste Weisheit und er gewährt sie denen, er gewährt sie, denen er sich zeigt, sodass sie ihn schauen. Ich mag anschauliche Sprache sehr. Ich mag die anschauliche Sprache der Bibel sehr, denn sie lässt Bilder in unseren Köpfen entstehen. Sie macht Worte greifbar und erlebbar. Wer kann schon wissen und erforschen, was es mit dieser Welt so alles in allem auf sich hat? Wer kann Gott ganz kennen? Wohl nur Gott selbst. Wir Menschen forschen. Das ist in uns angelegt. Wir sind neugierige Wesen, wir lernen gern dazu und wir erfahren gern, was hinter den Dingen steckt. Und trotzdem, die Zusammenhänge dieser Welt, alles in allem, das haben wir noch nicht begriffen und vielleicht werden wir es auch nie ganz erfassen und ergreifen. Denn immer dann, wenn es eine Lösung gibt, wenn etwas gefunden, herausgefunden, erforscht und neu ist, tun sich meistens noch mehr Fragen und noch mehr Wege und Möglichkeiten auf. Gott ist vielfältig. Gott ist größer als alles, was wir uns vorstellen können. Das sagt dieser Text. Wer kann alles wissen und erforschen? Wer hat die Weisheit geschaffen? Es ist Gott selbst. Ich bin an diesem Wort der Weisheit hängen geblieben. Was ist sie denn nun, diese Weisheit? Ich habe mich ein bisschen auf die Reise gemacht, ein bisschen gelesen, ein bisschen bei verschiedenen Gelehrten nachgesehen und nachgeschaut. Die Weisheit ist ein ganz besonderes Wissen. Dieses Wissen formt sich durch Lebenserfahrung. Sie formt sich aber auch durch einen gewissen Grad der Bildung. Sie bildet und formt sich daraus, dass Menschen wach und aufmerksam im Leben sind, dass sie empathisch sind. Weise Menschen sind Menschen, die wir meistens mögen, die wir gut finden. Menschen, die innerliche Reife haben und die immer noch wachsen und das auch offen zugeben. Vielleicht, wenn ihr an weise Menschen denkt, vielleicht kennt ihr jemanden, von dem ihr sagen würdet, das ist jemand, den würde ich für weise halten. Zugeschrieben wird die Weisheit aber ganz oft älteren Menschen, die in ihrem Leben viele Erfahrungen gesammelt haben, die daraus gelernt haben und die daran gereift sind. Schon vor vielen tausend Jahren gab es in Lebensgemeinschaften immer einzelne Menschen, die besonderes Wissen hatten, die entweder ein Handwerk gut beherrscht haben, die medizinische Kenntnisse hatten, die aber auch das soziale Leben gut beobachtet haben und daraus ihre Schlüsse zogen. Sie waren diejenigen, die eine Lebensgemeinschaft oft auch anführten, zusammenhielten. Wenn es wichtige Fragen gab, wurden Ältere und Gelehrte hinzugezogen. Sie waren die Berater, aber auch oft Oberhäupter einer Gruppe. Im frühen Mittelalter zeichnete sich die Kirche immer mehr durch Lehre und Wissen aus. Die Schrift wurde erfunden, Heilkunde, Rechtsprechung, Verwaltung, das waren alles Dinge, die auch der Kirche zuzuschreiben waren und sich dann irgendwann gemischt haben mit dem Adel, mit Bürgerlichkeit. Menschen, die weise sind, die ein Wissen erlangt haben, das den anderen zugute kommt. Auch heute gibt es Menschen, denen wir vertrauen, denen wir zutrauen, dass sie gute Entscheidungen treffen, dass sie wissen, wie es geht, dass sie diejenigen sind, die in brenzlichen Lagen in der Lage sind, zu helfen und zu handeln. Wir wählen uns eine Regierung, die vorausschauend und zum Wohle des Volkes handeln soll. Ob es weise Menschen sind, beurteilt jeder so für sich. Wir vertrauen Ärztinnen, wir vertrauen LehrerInnen, wir vertrauen Menschen, die großes Wissen haben. Wir vertrauen da hinein, dass jemand, der Recht spricht, zum Beispiel Richter und auch Anwälte, dass sie es zum Wohle anderer und zum Wohle auch der Menschen tun, die das Recht gesprochen bekommen. Kennst du einen weisen Menschen oder auch mehrere? Ich habe eine Weile darüber nachgedacht, wer für mich wohl weise ist, welche Menschen diejenigen sind, denen ich vertraue, die ich fragen würde, um Rat, aber vielleicht auch um Hilfe. Lebenserfahrung spielt wohl doch eine große Rolle, wobei ich finde, dass die Person nicht zwangsweise alt oder älter sein muss als ich. Es gibt Menschen, die sind weise, auch wenn sie erst jung an Jahren sind. Wissen im Sinne von Bildung ist immer hilfreich, wäre für mich aber nicht unbedingt eine Voraussetzung. Als weise würde ich selbst wohl eine Person bezeichnen, die gut zuhören kann, die Ruhe bewahren kann, die versucht, mich zu verstehen, die nachdenkt, bevor sie spricht oder handelt, die abwägen kann und bereit ist, Kompromisse einzugehen, auch wenn dabei nicht immer das optimale Ergebnis zustande kommt, sondern eben das Bestmögliche, mit dem viele gut mitkönnen. Weisen Menschen ist es für mich, wenn ich daran denke, wichtig, dass die Zukunft gelingt, dass Weite und Vielfalt Raum haben und es gelingt, vorwärts zu gehen. Weise Menschen wissen, dass Fehler auch auf Umwegen zum Erfolg führen können. Denn aus Fehlern kann man lernen. Hohe Ansprüche habe ich da. Ich kenne eine Handvoll Menschen, würde ich sagen, die ich als weise bezeichnen würde. Die meisten davon sind tatsächlich Kollegen und Kolleginnen, die mich auf meinem beruflichen Weg, aber auch privat begleitet haben, die mir zugehört haben, die ich um Rat fragen konnte und wusste, sie werden nicht einfach irgendwas antworten, sondern sie werden mir helfen, selbst einen Weg zu finden. Mit der Weisheit ist das, glaube ich, so eine Sache. Ob ich mich selbst als weise bezeichnen würde, hat mein Sohn gefragt, als ich mit ihm über Weisheit sprach. Und dann habe ich gesagt, nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich weise bin. Ich glaube, dass ich manche Erfahrungen gemacht habe. Aber Weisheit? Und wir sind ins Gespräch gekommen und er hat ganz ähnliche Parameter so angelegt, die ich schon für mich angelegt hatte. Es geht wohl doch mehr um Fühlen, um Mitfühlen und ums gemeinsam unterwegs sein. Weise Menschen sind die, die uns vielleicht nahe sind. Die sind für andere nicht weise, aber für uns schon. Weisheit also. Es hat etwas mit einem langsamen Wachstum zu tun. Das Lernen und Verstehen des Lebens und dieser Welt. Die Komplexität unserer Welt kann zur Herausforderung werden, wenn man bei sich bleiben muss. Das Buch Jesus Sirach, steht zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Es wurde gemeinsam mit anderen Schriften, die nicht so eindeutig zuzuordnen sind, sowohl in den griechischen als auch in den lateinischen Übersetzungen der Bibel untergebracht. In der reformatorischen Kirche, also Mitte 16. Jahrhundert, wurden sie als nicht vollwertige Texte eingeordnet und auch so bezeichnet. Und auch aus manchen Übersetzungen herausgenommen, in manchen Übersetzungen blieben sie stehen. Etwa zur selben Zeit hat die katholische Kirche Mitte des 16. Jahrhunderts bei einem Konzil in Trient beschlossen, dass sie in den Kanon der Bibel aufgenommen werden und dort als vollwertige Bücher gelten. Vielleicht kennt ihr den Namen Apokryphen, so werden sie bezeichnet. Übersetzt heißt das so viel wie, das sind versteckte oder auch unvollständige Bücher. Das hat sich als Titel etabliert und wir nennen sie auch heute so. Die überlieferten Texte waren tatsächlich bei den ersten Übersetzungen sehr unvollständig und auch gar nicht zuverlässig. Man wusste gar nicht so genau, wo sie herkommen. Man wusste gar nicht so genau, welche Verfasser es sind. Sind sie erst später aufgetaucht oder schon ganz früh? Einiges hat sich bei immer neuen Übertragungen tradiert und so haben sich die Texte auch vom Ursprung entfernt. Das war ein großer Kritikpunkt dabei, ob diese Texte in die Bibel überhaupt aufgenommen werden. Neueste Forschung und auch Textfunde lassen heute einen neuen Blick auf diese Apokryphen zu. Sie untermauern zum Teil deren Herkunft und auch die Sicherheit der Quellen. Das ist ein Fortschritt. Wir finden also auch heute immer noch wieder neue Informationen, immer wieder neue Texte, die auch manches nochmal füllen und ein besseres und größeres Gesamtbild ergeben. Die Bibel ist ein lebendiges Buch, das sich auch heute noch weiterentwickelt. Auch das Buch Jesus Sirach ist an vielen Stellen fragmentarisch. Wenn man es ganz liest, wirkt es oft wie ein Entwurf zu einem Buch. Viele Texte sind zusammengesammelt worden. Sie wirken an manchen Stellen so, als würden sie abbrechen und an anderer Stelle beginnt wieder etwas Neues. Insgesamt geben sie doch einen ganz guten Überblick über die Entwicklung des Judentums während des 2. Jahrhunderts vor Christus. Genau in diese Zwischenzeit hineingeschrieben. Sie enthalten Gedanken hin zu einer Öffnung des Glaubens und einem Ruf, der allen Menschen gilt, zum Glauben zu kommen. Das sind Gedanken, die im Neuen Testament in den vielen Evangelien oft vorausgesetzt werden als Gedankengrundlage. Ihre Entwicklung haben sie aber schon 200 bis 300 Jahre vorher genommen, angefangen und in den Evangelien findet sich dann vieles von dem wieder, was sozusagen in dieser Zwischenzeit zwischen Altem und Neuem Testament schon gedacht, gelehrt und auch geschrieben worden ist. Ich glaube, wir gucken nochmal in den Text. Die schönste Weisheit ist es, Gott zu lieben. Wenn ich also nun versuchen würde, Weisheit mit Worten zu erklären, würde ich sie vielleicht tatsächlich mit Lebenserfahrung, Wissen, der Umsetzung dessen in meinem Leben, anderen damit zu dienen und eine Hilfe zu sein beschreiben. Dann reflektiert diese Weisheit die Liebe zu Gott. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Gott lieben. Wie geht das? Gott lieben bedarf einer Entscheidung, einem Ja zu Gott, einer inneren Haltung, ihm zugewandt zu sein und bei ihm zu bleiben. Gottes Liebe umgibt jeden Menschen. Sie zu bejahen, macht sie sichtbar für andere Menschen. Und Liebe ist eben etwas, was man nicht anfassen kann. Vielleicht in Form eines Frischkäsebrotes. Aber Liebe ist tatsächlich verbunden mit Gefühlswelt, mit einer inneren Welt, die wir in uns tragen. Und sichtbar wird sie durch Handlungen. Sichtbar wird sie durch das, was wir tun, was wir sagen, wie wir leben. Liebe drückt sich in dem aus, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Liebe drückt sich auch in dem aus, wie wir mit Gott umgehen. Und vielleicht kann man diese Sichtweise, ich habe gedacht, mit einem Filter vergleichen, durch den ich immer mal wieder sehen kann, den ich vielleicht sogar dauerhaft tragen kann. Immer wieder danach zu fragen, wie sieht Gott das wohl? Wie würde Gottes Liebe hier reagieren, agieren, dabei sein? Wie würde es sich anfühlen? Und auch das ist immer nur fragmentarisch. Gottes Liebe als Sichtweise und Entscheidungsgrundlage nutzen. Am ehesten stehen wir uns wohl dabei selber im Weg, wenn wir versuchen wollen, zu lieben. Wir kennen Sätze, die sagen, und was habe ich eigentlich davon? Oder bequemer wäre es, wenn ich mich jetzt nicht äußern würde, wenn ich nicht handeln würde, wenn ich mich zurückhalten würde oder wenn ich einfach mal so dazwischen platze und meinen Ärger und meinen Frust kundtue. Wenn ich bevorzuge, wenn ich ungerecht werde, einfach weil es mir gerade so geht. Wie integriere ich also das Gottlieben in mein Leben? Das Gottlieben zieht sich komplett durch die ganze Bibel, von Schöpfung bis Offenbarung. Angefangen hat es damit, dass Gott seine Schöpfung liebt. Das steht da auch so, dass er sie gut findet, dass er sie segnet, dass er dieser Schöpfung zutraut, auch eigenständig zu sein. Er gibt diese Schöpfung in die Hand des Menschen und der soll sich darum kümmern. Er soll sie ebenso lieben, wie Gott das tut. Und von da an ringen Mensch und Gott miteinander, wenden sich ihm zu und auch schon mal ab. Sie brechen mit dem Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hat. Der Mensch entscheidet schon mal gerne selbst und vor allen Dingen für sich. Ein starker Überlebenswille ist den Menschen mitgegeben worden. Tief verankert ist dieser Überlebenswille in uns. Manchmal führt er aber dazu, dass wir eben selbst überleben und die anderen dabei vergessen und vielleicht auch Gott dabei vergessen. Auch am Anfang des Alten Testamentes gibt Gott Mose 10 Gebote. Und das Erste und Wichtigste, das Gott oben drüber stellt und sagt, das ist das Wichtigste, das ist das Erste und alles andere ordnet sich unter dieses Gebot. Und so steht es da und heißt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Diese Gebote, die ganz viele im Religionsunterricht schon gehört haben oder auch an anderer Stelle immer mal wieder vielleicht gelernt, auch auswendig gelernt oder bewegt haben, sie bilden die Grundlage des Zusammenlebens mit Gott und den Menschen. Sie bilden die Grundlage für die Beziehung. Gott sagt klar und deutlich, ich bin Gott und ich bin der Einzige. Er legt also den Grundstein für die Beziehung. Die Liebe und das Leben mit Gott als einziges göttliches Gegenüber regelt ganz klar, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Da passt nichts anderes dazwischen. Da gibt es nicht noch etwas links oder rechts oder ein Vielleicht und mal sehen und Alternativen. Es gibt Gott. Es ist schwierig, sich manchmal an Gott zu orientieren, denn manchmal ist er uns näher und manchmal ist er weiter entfernt. Es ist eine lebenslange Übung, mit Gott unterwegs zu sein. Und sie gelingt mal besser und auch manchmal nicht besonders zufriedenstellend. Manchmal ist Gott fern und dann ist es schwierig, sich zu orientieren, an ihm festzuhalten. Manchmal gibt man auf, muss neu beginnen oder muss es ganz anders anfangen. Beziehungen sind eben nicht immer gleich und gleichförmig. Viele kennen das aus Beziehungen mit Menschen. Das funktioniert auch nicht immer auf die gleiche Art und Weise. Einfach weil wir manchmal anders sind, weil unser Gegenüber anders ist, weil es manchmal schwierig ist, weil wir manchmal den Kopf nicht frei haben, weil wir manchmal nur uns selber sehen. Und es sind nie immer nur die anderen, die schuld daran sind, wenn eine Beziehung nicht läuft. Wir haben immer einen Anteil daran. Gott aber selbst wird sich nicht enttäuscht abwenden, das hat er zugesagt. Nur wir sind es die, die manchmal diesen Filter der Liebe verbummeln, wir legen ihn weg, absichtlich, oder wir machen ihn sogar kaputt. Bei Gott bleibt das aber nicht endgültig. So gelten diese Gebote im Alten Testament als fester Grundstein. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Im Neuen Testament greift Jesus dieses Gebot auf, als er gefragt wird, wie das denn nun ist mit Lieben, Gottesbeziehungen, mit Gesetzen, mit Regeln. Und er antwortet darauf im Markus-Evangelium 12, 29 bis 31. Und auch das wird vielleicht bei dem einen oder anderen einen Widerhall, ein Erinnern im Gehör auslösen. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. So steht es im 5. Buch Mose im Kapitel 6, 4 bis 5. Das andere aber ist dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das steht im 3. Mose 19, Vers 18. Und Jesus fügt hinzu, es ist kein anderes Gebot größer als diese beiden. Es ist eine Herausforderung, auch ein Angebot. Gebote sind ja nicht immer nur Gesetze, sondern auch Angebote. Es ist die Herausforderung, sich immer wieder diesen Blick anzutrainieren, Gott zu lieben, wenn es nicht richtig gut läuft, oder beziehungsweise erstmal, wenn es gut läuft, ist oft gar nicht so schwer. Dankbarkeit, Jubel, Fröhlichkeit, das fällt leicht. Trotzdem neigt man manchmal dazu, gerade wenn man so im Flow ist, zu vergessen, auf wen man sich da beziehen darf. Gott will, dass es uns gut geht. Er möchte, dass unser Leben gelingt und dass vor allen Dingen das Leben mit ihm gelingt. Schwieriger wird es immer dann, wenn es Herausforderungen gibt. Da braucht es Vertrauen. Da kann Klagen, Zweifeln und wütend sein helfen. Gott wird bleiben. Und manchmal lebt es sich so, dass Gott ins Vergessen gerät. In guten wie in schlechten Zeiten. Weil es entweder gerade läuft oder weil es eben nicht läuft. Und Gott da bisher auch irgendwie nichts getan hat. Mich selbst und andere zu lieben, kann eine Herausforderung sein. Es kann aber auch genauso schön und bereichernd sein. Manchmal bedeutet es, sich zu kümmern. Und manchmal ist auch Loslassen und Freisetzen dran. Man muss nicht alles und jeden in Grund und Boden lieben. Und da, wo es nicht mehr weitergeht, darf man Menschen segnen und sie liebevoll loslassen. Auch das ist Liebe. Sich von etwas zu verabschieden, Distanz zu schaffen und zu wissen, wenn man dabei bleibt oder wenn man mit Menschen weiter auf dem Weg bleibt, dass es schädlich sein kann. Es kann Liebe sein, einander loszulassen. Liebe dich selbst. Ein schwieriges Thema, mit dem Menschen oft unterwegs sind. Sich selbst zu lieben ist manchmal gar nicht so einfach, weil man sich selber ja so durch und durch kennt, weil man sich eben nicht den ganzen Tag gut findet. Weil man weiß, dass man neben den Vorzügen auch Schwächen und Fehler hat. Anzunehmen, dass das Gesamtpaket, das man so ist, dass das gut ist, das ist eine ganz wichtige Übung. Ich finde es gut zu wissen, dass Gott uns alle mal liebt, als Gesamtpaket, als das, was wir eben sind. Manchmal als großartig, als mutig, als herausragend, als liebevoll und manchmal eben auch als Stinkstiefel, unausgeschlafen, schlechte Laune und die, die auch mal Fehler machen und die manchen Fehler auch ausbügeln müssen oder damit leben müssen. Gott lieben, das ist die allerschönste Weisheit. Erfahrungen mit Gott zu machen und sie ins eigene Leben zu integrieren, ihn ein Teil meiner selbst werden zu lassen. Das ist wunderbar und es braucht ja eigentlich gar nicht so viel dazu. Gott hält es sehr einfach mit uns. Wir sind ganz leicht überfordert mit diesem Leben und mit allem, was dazugehört. Wir sind überfordert mit den Nachrichten, wir sind überfordert manchmal mit dem Alltäglichen. Und dann auch noch lieben und dann auch noch weise Weisheit aufbauen, herausfordernd. Gut ist zu wissen, dass Gott eine Konstante bildet in dieser Beziehung. Gut ist zu wissen, dass Gott bleibt, dass er zusagt, ich bin bei dir alle Tage, bis es zu Ende ist. Es soll also gelingen. Und die Ansprüche, die daran gestellt werden, sind einzig und allein durch diesen Filter der Liebe zu schauen. Wie würde Gott wohl entscheiden? Wie würde Gott diesen Menschen sehen, mit dem ich gerade so hadere? Wie würde er mich sehen? Wie würde er mich ansehen, jetzt gerade? Wie würde er den ansehen, der neben mir sitzt oder der mir morgen wieder begegnen wird? Wie würde er wollen, dass ich handle? Ohne mich zu verbiegen, ich selbst zu bleiben. Wie würde er wollen, dass ich lebe? Wie würde er wollen, dass ich von ihm rede? Manchmal kommen da ganz andere Wege bei heraus, als wenn wir das so selbst aussuchen und wählen würden. Manchmal wird es einfacher und manchmal wird es herausfordernd. Ich bekomme täglich eine neue Chance. Auch das ist gut zu wissen. Ich weiß oft genug, dass ich es nicht hingekriegt habe, dass ich auf jemanden wütend gewesen bin, dass ich einen Konflikt geradezu mit heraufbeschworen habe, weil ich es so gerne wollte, dass es kracht, weil es befreiend ist, ein Gewitter heraufziehen zu lassen. Und trotzdem war es irgendwie nicht richtig. Ich bekomme morgen eine neue Chance. Bei Gott und oft auch bei Menschen. Es ist eben nicht die Perfektion, die zählt. Es ist wohl entscheidend zu üben, dran zu bleiben. Weise Menschen sind nicht perfekt und die Weisheit an sich kann immer weiter wachsen und sich ausdehnen. Sie ist auch unendlich. Gottes Weisheit ist ebenfalls unendlich. Gottes Liebe ist unendlich. Und wir können daran teilhaben. Die Liebe zu Gott ist die allerschönste Weisheit. Entschuldigung. Es so zu beschreiben, finde ich ganz wunderbar. Die Weisheit wächst und die Liebe wächst mit. Sie spielen immer wieder zusammen und es braucht Gelegenheiten, Liebe zu leben, Liebe zu erfahren. Wenn ich weise denken und reden und handeln will, dann brauche ich ganz oft Gottes Liebe. Dann kann ich mich beziehen auf das, was er mir schenkt, auf diese Liebe, die mir zeigt, wie es geht, auf diese Liebe, die mich stark macht. Ich brauche Gottes Liebe als Treibstoff für meine eigene liebevolle Haltung. Und so bewegt sich wohl immer alles in einem Kreislauf. Ich finde dieses Bild sehr schön. Ich empfange Liebe und kann sie weitergeben. Ich mache Erfahrungen und lerne dazu. Ich mache Erfahrungen mit Gott und erfahre seine Liebe und kann diese Liebe weitergeben und so weiter und so weiter. Ein wunderschöner Kreislauf. Und so ist es wohl die allerschönste Weisheit, Gott zu lieben, dass die Liebe Gottes uns zu weisen Menschen machen kann. Amen.